Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over,
it is a touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Die Seahawks gewinnen gegen die San Francisco 49ers und konnten zurückschlagen nach der Niederlage gegen die Cardinals und winken jetzt nach wie vor von der Tabellenspitze. Und darüber wollen wir heute mit euch reden. Und das mache ich natürlich wie immer nicht allein, sondern dabei ist heute einmal der Henry.
Moin.
Und der Tobi.
Hallo.
Genau, und bevor wir über dieses erfolgreiche Spiel quatschen, werden wir auf jeden Fall einmal nochmal wie immer kurz und kompakt die Seahawks-News besprechen.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Und da gibt es nicht sonderlich viel zu sagen, zumindest Stand jetzt noch nicht. Wir nehmen wie immer Montagabend auf. Und zwar gibt es da einmal ein bisschen was zu Chris Carson zu sagen. Der konnte gestern ja nicht spielen. Der Status für nächste Woche ist auch noch nicht ganz klar. Also Carroll konnte noch nicht sagen, ob er nächste Woche wieder fit ist. Aber ja, er war zumindest, glaube ich, für das Spiel relativ spät erst raus. Von daher war man sich auch diese Woche noch nicht ganz sicher. Also kann man zumindest mutmaßen, dass es für ihn vielleicht nächste Woche reichen könnte. Aber ja, wie gesagt, das ist gerade ein bisschen spekulativ. Da weiß man noch nicht so viel. Von daher so früh in der Woche schwierig, da was zu sagen. Relativ klar ist es bei Jamal Adams, der voraussichtlich in Woche 9 gegen die Buffalo Bills zurückkehren wird. Hätte auch dieses Spiel schon eine Chance gehabt, war aber so ein bisschen krank. Von daher hat man ihn dann nochmal geschont. Aber genau, in der folgenden Woche 9 sollte es dann auf jeden Fall soweit sein. Und dann noch ein paar News, die jetzt nicht direkt mit den Seahawks zu tun haben, sondern eher mit der NFL im Allgemeinen. Und zwar ist die Trade Deadline morgen, am 3. November. Und die Seahawks wollen angeblich tatsächlich nochmal zuschlagen auf dem Pass-Rush-Markt. So zumindest NFL-Insider kamen die letzten Tage irgendwie raus. Und unter anderem haben sie bei Defensive End Alden Smith nachgefragt. Die Cowboys haben allerdings einen Trade abgelehnt. Interessant werden könnte auch Defensive End Ryan Kerrigan, der einen Trade gefordert hat. Warum auch immer man vom Washington Football Team weg möchte. Hashtag HTTR. Aber gut, da könnten die Seahawks vielleicht auch nochmal ihre Fühler ausstrecken, um da sich nochmal auf dem Pass Rush, auf der Pass Rush Position, auf der Defensive End Position zu verbessern und die Defense nochmal ein bisschen abzugraden. Das war's von den News und wir steigen direkt ein ins Recap: Seahawks versus 49ers.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, die Seahawks haben, wie gesagt, gewonnen gegen San Francisco mit 37-27. An der Stelle nochmal ein kurzes Lob an Simon, der nur ganz knapp mit seiner Prognose dran vorbei war. Er hat 38-28 getippt, also zwei Punkte daneben, aber trotzdem die richtige Differenz. Dann erzählt ihr mir mal, wie fandet ihr das Spiel im Allgemeinen? Was könnt ihr dazu sagen? Einfach mal so ein bisschen allgemeiner Eindruck. Tobi, fang du mal an.
Ich bin ja irgendwie ganz unspektakulär. Der erhoffte Sieg ist eingetreten. So ein bisschen Bounce-Back-Spiel in allen Mannschaftszeiten kann man kaum sagen. Die Offense war letzte Woche auch schon gut. Wilson aber diesmal fehlerfrei, was dann natürlich auch sehr wichtig ist. Die Defense hat dann ohne mehrere Starter auch eine Schippe draufgelegt, was man irgendwie gar nicht erwarten konnte. Als ich die Inactive-Liste gesehen habe, hatte ich irgendwie schon schlimme Befürchtungen. Hat dann aber doch ganz gut ausgesehen, aber weite Teile des Spiels. Also gegen ein eher harmloses 49ers-Team, aber der erhoffte Pflichtsieg und ein zufriedener Tobias Weil.
Henry, wie sieht's bei dir aus?
Ich muss gestehen, ich war vor dem Spiel ziemlich nervös, weil schon recht viel auf dem Spiel stand. Die Division-Spiele sind halt schon eigentlich die wichtigsten der Saison. Und nach der Niederlage gegen die Cardinals wäre man jetzt 0-2 in der Division gewesen, wenn man das verloren hätte. Also stand viel auf dem Spiel und die Seahawks haben relativ souverän abgeliefert. Wahrscheinlich das kompletteste Spiel in dieser Saison gegen verletzungsgebeutelte 49ers. Man musste mal nicht bis zum Ende zittern und hatte auch keinen Herzkasper bekommen. Ja, die Niners mit einer ziemlich enttäuschenden Leistung. Und ich würde einfach nochmal gerne die Frage in den Raum stellen, ob Jimmy G for real ist.
War er noch nie, wird er auch nie sein. Was war das denn?
Zumindest gerade Feuerwerk.
Ich dachte, du droppst jetzt hier so einen Soundeffekt.
Ja, ich dachte
oder so
auch.
Für meinen Hot Take.
JVG verbrennt gerade.
Ja, ich hoffe, die Zuhörer haben das überhaupt gehört, sonst macht das gerade alles wenig Sinn.
Analyse von meinem Haus.
Sonst schneiden wir es raus, ja. Genau, wenn man es nicht hört. Also Garoppolo hat schon gute Spiele gemacht in seiner Karriere und kann es sicherlich auch besser. Man hat ja gesehen, dass er auch wieder ein bisschen angeschlagen war. Die Art und Weise, wie seine Beinstellung war beim Werfen, sah auch teilweise echt ein bisschen komisch aus. Ein Kumpel von mir, 49ers-Fan, hat mit mir zusammen geguckt und der hat auch immer wieder gesagt, also irgendwas stimmt da nicht. Die Art und Weise, wie er sich da bewegt hat, sehr, sehr unmobil. Ich meine, er ist ja nie ein großer Scrambler gewesen, aber ja, so irgendwie die letzten Spiele hat man schon gesehen, dass es ihm nicht ganz so gut geht. Aber alles in allem, wie gesagt, ich war noch nie ein großer Fan und von daher nein, Garoppolo nicht for real.
Ja, die Kommentatoren von Fox, glaube ich, war es gestern, haben es auch angesprochen, dass Jimmy Garoppolo ja eigentlich so ein sehr guten Spiralenwurf hat und das hat man in den Wiederholungen gesehen, dass es halt überhaupt nicht war und dass da bestimmt auch was mit dem Knöchel nicht in Ordnung ist. Ich bediene mich nochmal der Bezeichnung von Adrian Franke damals, der ihn ja immer als Game Manager Plus bezeichnet hat und genau das ist er halt für mich und jetzt aktuell ist er eigentlich sogar noch weniger und
Game Manager Minus.
Ja, vielleicht sowas dann. Also ich war jetzt nie großartig überzeugt, es hat dann irgendwie gut geklappt in dem ganzen Scheme und so weiter. Natürlich auch mit einer starken Defense letztes Jahr. Dieses Jahr dann die Defense ein bisschen schlechter, Jimmy Garoppolo, naja, nicht for real. Und dann sieht es am Ende so aus, ne?
Ja, also alles in allem, ich war auch vor dem Spiel ein bisschen aufgeregt. Das hat sich dann aber während des Spiels irgendwie sehr schnell gelegt, weil einfach viel funktioniert hat. Also war zwar so ein bisschen holpriger Start mit Punts von beiden Seiten, aber irgendwie ja, hat in allen Mannschaftsteilen relativ viel geklappt. Also die Offensive kam dann irgendwann ins Laufen mit Wilson, Metcalf. Die Defense hat besser gehalten als sonst. Die Special Teams haben Turnover produziert. Also irgendwie war man rundum zufrieden, finde ich. Also es war wenig, worüber man sich aufregen konnte. Dadurch wurde ich auch recht schnell müde und bin fast eingeschlafen. Also es ist tatsächlich nicht das typische Herzklabuster-Spiel, das man von den Seahawks kennt. Und auch mal ganz angenehm, würde ich sagen. Vor allem für Henry, glaube ich, die letzten auch hast du auch live gesehen. Ne?
Ja, also das war wirklich mal eine begrüßenswerte Abwechslung. Einfach mal relativ beruhigt zuschauen zu können und zu wissen, der Sieg ist schon ziemlich sicher in trockenen Tüchern.
Ja, die Seahawks haben am Ende ja nochmal versucht, es ein bisschen spannend zu machen. Da dachte ich auch schon so, Leute, komm, ey, jetzt muss jetzt nicht sein, als sie dann auf 10 Punkte doch nochmal reingekommen sind. Der Abstand war ja schon ein bisschen höher. Aber ja, trotzdem recht souverän. Wenn man jetzt auf die Division guckt, 49ers, ja, immer noch letzter mit 4-4 jetzt. Die Rams haben gegen die Dolphins verloren, was ich recht witzig fand. 5-3. Cardinals waren in der Bye-Week 5-2 und die Seahawks auf 1 mit 6-1. Jetzt auch insgesamt die NFC fühlen wir an. Also auf jeden Fall ein ganz wichtiger Sieg und auf jeden Fall auch ein guter weiterer Baustein jetzt in dieser etwas schwierigeren Schedule-Phase, bevor dann die leichteren Spiele wieder einsetzen.
Ja, wichtig auch, dass die Packers gegen die Vikings in ihrem Divisionsduell verloren haben, weil das ja so die direktesten Konkurrenten im Kampf um den One-Seed in der NFC für uns sind.
Ja, die Buccaneers verlieren natürlich heute Nacht noch gegen die Giants und dann, sieht's gut aus, würde ich sagen.
Wenn das passiert, gebe ich dir eine Cola aus.
Hatten wir nicht schon mal irgendeine Wette? Irgendwas haben wir schon mal gewettet. Ich glaube, du schuldest mir schon eine Cola oder eine Fanta.
Zahl dich für ein Gerücht.
Wollen wir ein bisschen konkret in die einzelnen Aspekte gehen? Ich würde sagen, fangen wir wie immer mit den positiven Aspekten an. Tobias, was ist da dein erster Punkt? Was hat dir gut gefallen?
Ja, gehen wir ganz kurz, also erstmal zur Gefühlswelt während des Spiels und vor dem Spiel. Ich hatte noch den ganzen Tag Besuch und war irgendwie beschäftigt. Ich war null aufgeregt bei diesem Spiel. Das ist für mich auch total untypisch. Ich bin jetzt nicht mehr hibbelig wie sonst was, aber ich war die Ruhe selbst und dann hat das Spiel mit der stotternden Offense, die du schon angesprochen hast, begonnen. Da hatte ich dann schon ein ganz schlimmes Gefühl, weil ich dachte so, oh, jetzt hakt die Offense wieder, aber da können wir auch direkt zum positiven Aspekt und konkreter werden. Die Offense war ja eigentlich wieder so stark, wie sie die ganze Saison im Großen und Ganzen eigentlich schon wieder war. Wilson wurde schon angesprochen, 27 Pässe an den Mann gebracht für 62 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception. Ganz, ganz wichtig, dass er da irgendwie wieder zurückgekommen ist. DK Metcalf hast du auch schon einen Teil angesprochen, über 160 Yards, 2 Touchdowns. Also das ist ja auch irgendwie verrückt. Also letzte Woche liefert Lockett genau solche Zahlen ab. Ich glaube, über 200 Yards waren es ja am Ende. Und diese Woche sagt man einfach, ja, okay, dann ist Lockett ist jetzt irgendwie zugestellt, dann bedienen wir Metcalf für solche Werte. Das ist einfach Wahnsinn und zeigt auch, wie wichtig auch Henry schwärmt ja immer von Tiefe auf dem Cornerback-Position. Ich schwärme auch immer viel von Tiefe auf den Wide-Receiver-Positionen. Und ja, vielleicht könnte er da ja noch ein Dritter mit gleicher Stärke dahinter, das wäre halt der absolute Traum von mir, aber das wird wohl unerreicht bleiben.
Also letzte Woche Lockett, glaube 15 Catches über 200 Yards. Metcalf jetzt diese Woche 12 Passfänge, 161 Yards, alles Karrierehöchstwerte. Also wenn irgendwie das hat Pick Your Poison auf dem Receiver-Duo in der Liga zutrifft, dann auf Lockett und auf DK. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das ist aktuell das beste Receiver-Duo der Liga.
Kann man mittlerweile, glaube ich, wirklich so sagen. Also vor allen Dingen, klar, es gibt größere Namen. Also wenn man sagt, irgendwie, ja, Julio Jones, Calvin Ridley, klar, vom Namen her klingt das natürlich ein bisschen glamouröser als Metcalf Lockett. Aber ich glaube, mittlerweile wirklich leistungstechnisch ist unser Duo da auch vorbei. Also viele, ich glaube, im PFF-Podcast meinte einer, wenn er jetzt einen Wide Receiver sich aussuchen dürfte aus der Liga in einem Draft, dann wäre das DK Metcalf. Also so ein bisschen auch in der NFL-Welt schwappt die Euphorie, die bei den Seahawks-Fans ja schon recht lange war, schwappt jetzt auch nochmal so ein bisschen stärker rüber. Und nicht nur bezogen auf Metcalfs unglaublichen Körper, sondern tatsächlich auch auf seine Leistung. Und das ist halt ganz angenehm, jetzt so langsam mal auf dieser Position auch einen ligaweit anerkannten der Besten zu haben. Ja,
ja, also ich findet ihr Vergleiche mit irgendwie Julio Jones oder Megatron zu dem Zeitpunkt von deren Karrieren angebracht? Weil ich eigentlich schon, weil sein Spielstil erinnert total daran. Also die NFL ist ja eine Liga voller athletischer Freaks und ich finde, Metcalf ist gefühlt der Freak unter den Freaks, weil das sieht zum Teil halt aus wie ein Man Against Boys. Ich habe unter der Woche zufällig mal Highschool-Highlights von DK Metcalf auf Twitter irgendwo gesehen und etwa so sah sein langer Touchdown in der ersten Halbzeit aus. Das war schon krass anzusehen und ich weiß immer noch nicht, wie wir den am Ende der zweiten Runde bekommen konnten. Das war unfassbar eigentlich.
War das dann irgendwie so wie die Highschool-Highlights von Jadeveon Clowney? Grüße nach Tennessee, du schaffst irgendwann deinen ersten Sack diese Saison. Ich glaube fest an dich, Junge. Also der war ja auch sehr dominant und physisch so ein Monster. Und so kann ich mir dann auch Metcalf wahrscheinlich vorstellen, ja? Ja, mega geil. Nee, zu Metcalf wollte ich auch noch ganz kurz was sagen. Also in der Rookie-Saison habe ich das Gefühl gehabt, dass er trotz der für einen Wide-Receiver-Rookie, die ja traditionell eigentlich immer einen so etwas schwierigen Start in die Liga haben, auch schon eine gute Saison gespielt hat, vor allem ja dann mit dem Highlight im Playoff-Spiel gegen die Eagles, wo er da ja ein unfassbares Spiel geliefert hat, dass er da so trotzdem so ein bisschen unterm Radar flog und ich glaube, dass da auch die Narrative immer noch sehr irgendwie bedient werden mussten von wegen, ja, er ist ja athletisch und dann gewinnt er halt auch mal das ein oder andere Matchup oder so, aber ich finde, er ist halt auch so viel mehr mittlerweile auch schon, weil er auch so schnell gelernt hat und Schritte nach vorne gemacht hat, dass ich da einfach kaum mehr aus dem Schwärmen rauskommen und dass halt diese Vergleiche mit eben Spielern, wie du es zum Beispiel genannt hast, absolut angebracht sind, ganz klar.
Ja, ich glaube, Metcalf hat ja auch so ein bisschen, ja, hat es auch geschafft, seine Fehler einfach zu minimieren. Also das ist glaube ich, auch das, was ihn dann nochmal so ein bisschen verbessert hat. Also in seiner Rookie-Saison hat er zwar auch schon gute Zahlen aufgelegt, aber hier und da waren immer nochmal Drops dabei, einige Fumbles hatte er. Und das hat man diese Saison bis jetzt zumindest eigentlich kaum. Und das zeigt hoffentlich auch so ein bisschen die Weiterentwicklung. Und ich glaube, einer erfolgreichen 1.000-Yard-Saison steht absolut nichts im Wege. Also, ja, die Offensive mit den Wide Receivern klappt hervorragend. Was sagt ihr zu DJ Dallas? Wie hat er euch gefallen als Ersatz von Chris Carson?
Also, er hat seinen Job im Großen und Ganzen, dafür, dass er halt noch ein Rookie ist und jetzt seinen ersten Start hatte, ganz gut gemacht, aber war als Läufer, sage ich mal, an sich bei den Rushes immer mal wieder etwas unglücklich und hat, und ich dachte mir immer wieder mal, dass er da den Cut ein bisschen entschiedener hätte setzen können, wo vielleicht dann mehr drin gewesen wäre. Und man hat schon noch gesehen, dass zum Beispiel einen gewissen Qualitätsunterschied zwischen einem DJ Dallas, der halt auch, wie gesagt, ein Rookie ist, und einem Chris Carson natürlich auch vorhanden ist, ganz klar.
Ja, das sehe ich nämlich auch so, weil ich habe auch schon gelesen, irgendwie, ja, anhand von DJ Dallas Leistung sieht man jetzt, Chris Carson ist ersetzbar oder wird keinen Vertrag bekommen oder was auch immer. Und da dachte ich mir so, Alter, welches Spiel habt ihr denn gesehen? Also klar, Running Backs sind relativ leicht ersetzbar, aber es ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied, ob du dann Chris Carson hinstellst, der auch eine ganz andere Statur hat. Also vor allen Dingen so diese Dirty Yards, sage ich mal, die man ja auch durchaus gut gebrauchen kann, wenn man unbedingt die Uhr runterlaufen möchte. Dafür ist dann so ein Carson natürlich deutlich eher geeignet als ein DJ Dallas, der doch etwas schmaler ist und seinen Körper dann auch noch nicht mehr so gut einsetzen kann. Und Carson hätte da sicherlich noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Von daher weiß ich nicht, ob das Spiel jetzt unbedingt ein Argument gegen Carson ist, aber war auf jeden Fall gut zu sehen, dass Dallas da mit seinen zwei Touchdowns ein bisschen auch beitragen konnte. Also für ihn wahrscheinlich ein schöner erster Start, aber ja, ich habe da jetzt auch keine Gefahr für Carson gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Das ist ja so ein bisschen wie Travis Homer letztes Jahr, der dann eingesprungen ist nach den ganzen Verletzungen. Und dann diese dreckigen Yards, die du angesprochen hast, diese nach dem Kontakt, durch den Kontakt, durch, die Carson halt immer läuft, die Lynch in seiner Prime immer gelaufen ist. Das hat Dallas halt gestern nicht geschafft. Ich meine, der ist ja auch noch Rookie und hat noch Zeit zum Lernen, aber Homer hat es ja zum Beispiel auch letztes Jahr nicht geschafft und ist auch jetzt dieses Jahr schon genauso aufgefallen. Ich glaube, im Spiel gegen die Falcons, im ersten Saisonspiel hat man es auch ganz klar gesehen, dass seine Läufe oft dann auch negative Yards waren. Und da sieht man halt diesen krassen Unterschied zwischen so einem Spieler dann wie Carson oder dann zum Beispiel Homer oder Dallas am Sonntag. Und da sollte man sich auch wenn Dallas seine Sache wirklich ordentlich gemacht hat, durch die zwei Touchdowns meiner Meinung nach jetzt nicht so blenden lassen.
Ja, das wäre es von meiner Seite zur Offense. Oder habt ihr noch zur Offensive irgendwas zu sagen? Müssen wir Wilson noch extra loben oder versteht sich das von selbst?
Nochmal eigentlich jede Woche schon von dem her.
wer Henry bei Twitter folgt, der kriegt jeden Tag ein bisschen Wilson-Lob. Also müssen wir jetzt nicht auch noch einen Podcast hier abhandeln.
Ja, ich würde dir gerne noch einen Wilson-Lob reinbringen. Also Wilson übrigens jetzt immer noch Passing-Touchdown-Leader mit 26. Ist da ein Touchdown, glaube ich, hinter dem Rekord nach 7 Spielen, den Tom Brady, glaube ich, 2007 aufgestellt hat.
Ich finde, der R26 klingt auch wirklich unglaublich krass, weil ich meine, diese 30er-Marke, die am Ende der Saison immer schon für mich so ein bisschen war, so okay, krass, 30 Touchdowns, war eine gute Saison, die hat er jetzt fast erreicht. Also wenn er ein krasses Spiel gegen die Bills hat, ist er ja schon bei 30. Und das finde ich dann fürs 9. Spiel, beziehungsweise 8. Spiel schon wirklich krass. Bin sehr gespannt, wie viel es dann am Ende der Saison tatsächlich werden.
Ja, also sonst waren es die wenigsten Spiele, die er in seiner Karriere in irgendeiner Saison mal bis zu 26 Touchdowns gebraucht hat, glaube ich 12. Also ist das schon krass, was Wilson dieses Jahr abliefert. Und er ist halt gerade auf dem Weg in Richtung Passing Touchdown Record, wobei natürlich auch das Stichwort Regression da eine Rolle spielt und man mal gucken muss, wie sich das da weiterentwickelt.
Ja.
Und da habe ich noch einen kurzen Gruß an Rafa von Upside, der hier zu Gast war. Kein Hate, aber ich glaube, der Take zu Wilson, dass er einer der Fantasy-Bust wird, der ist, glaube ich, jetzt auch wirklich schlecht gealtert. Aber das konnte man ja auch nicht sehen, dass die Seahawks eine High-Power-Passing-Offense stellen. Ich habe ihn in meiner Dynasty, in meiner College-Dynasty, die ich mit ihm spiele und bin da aktuell Punkte-Leader. Ich glaube auch zu großen Teilen dank Wilson. Also,
hast du schon gegen ihn gespielt?
Ich glaube, ich habe ihn schon abgezogen, ja.
Also, der Take ist zwar unfassbar schlecht gealtert, ne, aber man kann an der Stelle nicht so einen großen Vorwurf in Richtung Rafa machen, weil es hat wirklich keiner kommen sehen, dass Seattle so viel, also Wilson so derartig von alleine lässt. Also.
Ja, ich habe in Woche 4 habe ich gegen Rafa gewonnen.
Ja. Woche 4 war Wilson gegen...
Kann ich dir sofort sagen, Wilson gegen Miami, da war er gar nicht so gut, aber nee, ich hatte auch noch Cook und Carson zum Beispiel.
Ja, okay.
Und das war 151-80, wenn wir jetzt schon die virtuelle Ehrenrunde hier gerade drehen.
Ja, wenn schon, denn schon.
Dann war es auch schon relativ deutlich.
Ja, Grüße. Musst du Raphael aber jetzt auch sagen, dass er sich die Folge anhören muss, ne? Sonst ist das ja alles echt sinnfrei. Gut, schauen wir uns die Defense an, die doch etwas souveräner gespielt hat als die letzten Spiele und das trotz vieler Verletzter. Meint ihr, das ist tatsächlich jetzt eine Formkurve nach oben oder lag das eher an der doch arg verletzungsgebeutelten Offensive der 49ers?
Ich habe mir während des Spiels und auch nach dem Spiel irgendwie noch so die Frage gestellt, wie gut oder war diese Leistung der Defensive, wie bewerte ich die jetzt am besten? Weil ich mich schon gefragt habe, lag es jetzt am schwachen Quarterback-Play? Jimmy Garoppolo sah einen großen Teil ja wirklich schlimm aus. aber dann kam halt Nick Mullens rein für ein Viertel und zerschreddert, wenn auch in Garbage Time unsere Secondary, ich für glaube ich 238 Passing Yards, 2 Touchdowns und die Defense hat eigentlich 3 Viertel lang ein überragendes Spiel gemacht, eigentlich beste Halbzeit der Defense in dieser Saison, beziehungsweise beste 3 Viertel und ist dann im letzten Viertel wieder so ein bisschen eingebrochen und ich weiß nicht, ob das jetzt die Trendwende ist. Es wird sich noch zeigen. Ich hoffe, ich lasse mich da gerne in den kommenden Spielen davon überzeugen, dass das tatsächlich die Trendwende war.
Ich wollte schon dazwischengrätschen, weil ich dachte, hallo, wir sind noch bei den positiven Aspekten. Und dann fängt Henry an mit der Brandrede, wie schlecht das da alles hinten raus war. Man hat ja bis zum dritten Viertel etwas über, oder bis zur Halbzeit über 100 Yards nur zugelassen bei den 49ers. Mit einem Grund, warum man vielleicht auch mal jetzt die Secondary beispielsweise entlassen konnte. Man hat sehr viel geblitzt. Bei 51% der Dropbacks hat man geblitzt, also mit mehr als 4 Mann dann zum Quarterback vorgestoßen. Die Presser-Percentage, die daraus auch resultiert ist, von 38%. Das war Saisonbestwert, aber auch der beste Wert seit Woche 6 2018 im Spiel gegen die Raiders. Also ist schon ein bisschen her, dass wir da den Quarterback des Gegners so unter Druck setzen konnten. Und das waren natürlich zusätzlich zu der individuell schlechten Leistung von zum Beispiel Garoppolo oder den vielen Ausfällen dann auch ein Grund, warum dann vielleicht auch das Passing-Game der 49ers nicht geklappt hat, aber auch die gute Laufverteidigung des Seahawks, die ja jetzt die ganze Saison schon ganz stark war, hat da auch gut den Outside-Läufe gegen der 49ers stoppen können.
Ja, das stimmt. Also man hat sich echt gut auf Garoppolo eingestellt, würde ich sagen. Also sowohl die Blitze, die ich glaube, in seinem angeschlagenen Zustand wirklich echt effektiv waren, weil er eben auch überhaupt keine Mobilität einsetzen konnte. Ich glaube, gegen die Dolphins war das, da wurde er auch komplett zerschreddert. Die haben wirklich fast nur geblitzt und er wusste überhaupt kein Mittel mehr. Und eine Blitzquote von 51%, das ist ja schon mehr als Steelers-Niveau. Das ist ja wirklich Steelers, Ravens, also glaube ich, die einzigen, die um die 40% rum durchschnittlich blitzen und 51% ist halt wirklich schon krass. Also vor allem Bobby Wagner an der Stelle sei hervorgehoben, der wirklich auch zweimal, dreimal gut durchgekommen ist. Pressure Percentage 38% kann man mal machen. Seit dem London-Spiel war das, glaube ich, ne? Woche 6 2018 war London, genau.
Ich dachte 51% also, war die Pressure Rate bei uns. Das war die
Blitz-Percentage.
Ja. Genau.
Ja, das wäre natürlich noch krasser gewesen.
Ja.
Alle 2 Plays. So.
Aber man muss auch sagen.
Nee, aber.
Ja, also man muss auch sagen, dass viele Sacks zustande kamen. Also mit dem Four-Man Rush kamen wir gar nicht mal so oft durch. Die meisten Sacks kamen ja von, ich glaube, Defensive Back und halt eben Wagner. Und mit dem Personal, was jetzt auf dem Feld stand, war irgendwie der Pass-Rush, mit dem Four-Man-Rush zumindest, glaube ich, das können sie jetzt vielleicht auch täuschen, ich habe da jetzt keine Zahlen, um das zu untermauern, trotzdem noch ein Issue. Und ich glaube nicht, dass du auch so aggressiv gegen jeden Spieler, gegen jeden Gegner spielen kannst. Man hat es natürlich gut gemacht gegen Jimmy Garoppolo.
Ja, nee, das hat man ja gesehen. Also wir hatten ja schon mal über die etwas zu blitzfreudigen Seahawks gesprochen. Am Anfang der Saison und haben sie dafür auch kritisiert, als Jamal Adams noch da war. Also du hast absolut recht, das klappt nicht gegen jeden, aber ja, wie ich halt meinte, gegen Garoppolo war es exakt richtig. Man hat die kurzen Bälle, die kurzen Routen gut zugestellt und lang konnte oder wollte er eben einfach nicht werfen. Und als Nick Mullens dann reinkam, der dachte sich, oh, da ist aber viel, viel frei hinten in der Secondary, dann werfe ich halt da mal hin. Ich weiß nicht, ob die alle bei Garoppolo auch frei waren, er sie aber nicht getroffen hat oder nicht treffen wollte. Da müsste man sich nochmal das All-22 angucken, die Coaches View. Aber ja, Mullens hat dann eben gezeigt, okay, da hinten ist schon sind schon einige Lücken. Also
ja, also wie gesagt, ich hab auch trotzdem noch in der Coverage immer wieder mal ein bisschen Probleme gesehen, wo Receiver auch in der ersten Halbzeit teilweise komplett frei standen und auch durch das gute Scheme von Kyle Shanahan da relativ leicht anzuspielen waren, auch von Garoppolo, und deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer zu sagen, dass das jetzt die Trendwende war, da muss man mal gucken, aber ich finde, das Positive, was man da auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass man eben 3 Viertel lang ein sehr, sehr starkes Spiel in der Defense gemacht hat und dass man, glaube ich, mehr Tiefe im Kader hat als gedacht in der Defense.
Ja, wenn man schon Rookie Titans bzw. Right Receiver auf Defensive End stellt, dann ist das auf jeden Fall eine beeindruckende Tiefe, das stimmt.
Ja, da erzähl ich ja direkt noch was.
Ja, gerne.
Vor allem so eine kuriose Szene, also Stephen Sullivan, eigentlich gedrafteter Right Receiver, Tight End Hybrid, der dann im Spiel gegen die 49ers 22 Snaps als Defensive End gespielt hat, was ja irgendwie auch, also wenn du sowas gewettet hast, dann hast du heute ausgesorgt. Da war gerade eine kuriose Szene, dass dann auf einmal in der Defensive Line Bobby Wagner quasi als Defensive Tackle aufgestellt war, also nicht so wie bei den Patriots zum Beispiel, wie man es oft sieht, diese Front, wo dann einfach alle Linebacker erstmal mit an der Line of Scrimmage stehen und dann in Coverage fallen, sondern er stand wirklich als Defensive Tackle aufgestellt, links daneben Stephen Sullivan. Also das ist für mich irgendwie so eine Aufstellung. Da kann man ja nicht mit rechnen. Was will man machen?
Ich finde es total wild mit Sullivan, aber hat es das schon mal gegeben eigentlich, dass es so eine kurzfristige Positionsänderung in der NFL gab? Also mir ist da gar nichts bekannt, muss ich sagen.
Ne, ich weiß ja nur, dass zum Beispiel Quinton Dunbar ja früher auch Wide Receiver war. Ich glaube auch noch bei den damaligen Redskins, heute Football-Team, der dann relativ schnell zum Cornerback gemacht wurde und ja, da seine Karriere gemacht hat.
Ja, das erinnert vielleicht so ein bisschen an J.R. Sweezy. Sagt den meisten Seahawks-Fans wahrscheinlich was. Der war ja ursprünglich als Defensive Liner, glaube ich, von Tom Cable geholt worden oder auch gedraftet worden später, ich weiß gar nicht, und dann eben zum Guard umgeschult worden. Wobei halt der Sprung von Tight End oder Wide Receiver auf Defensive End halt nochmal eine Nummer krasser ist, finde ich.
Das ist schon was Besonderes, das stimmt. Also hatte er irgendwie gute Spielsituationen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hat er einen Pressure gehabt oder so?
Ja, also hat er gleich im ersten Play, wo er auf dem Feld stand, glaube ich, als die 49ers diese Wildcat-Formation hatten, zusammen mit Robinson, glaube ich, einen Tackle for Loss.
Ah, okay. Ja, cool.
Und einen Quarterback-Hurry hatte er.
Sehr schön.
Also zumindest ein bisschen produktiv gewesen.
Arbeitsnachweis vorhanden, sauber. Ja, wollen wir noch, Tobi, hast du noch andere Spiele, die du positiv herausheben möchtest? Eventuell auch Defensive End, Elton Robinson, den Rookie.
Ja, wollte ich zu sprechen kommen. Ich bin ja so ein bisschen für die Rookies hier zuständig. Mhm. Ja, Elton Robinson, jetzt hake ich leider. Ich weiß nicht, ob er der erste Career-Sack von ihm.
Der zweite. Gegen Cowboys.
Der zweite. Ja, auf jeden Fall hat er einen Sack gehabt, dass wir dann im Spiel gegen die 49ers insgesamt zu 2 Sacks kamen. Erfolg.
Eigentlich hätte er auch noch einen haben müssen, ne? Oder war das ein Quarterback-Hit, wo es deine Flagge gab, warum auch immer? Total lächerlich, meiner
Meinung nach. Ja, die Strafe habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ja.
Also das war wirklich, der Ball war weg vor 0,2 Sekunden und Robinson kann sich leider nicht in Luft auflösen, darum muss das natürlich eine Flagge geben. Also ganz komische Entscheidung, aber gut, auch da ist er gut durchgekommen, hat Druck gemacht und starke Leistung.
Das hat mich auch schon, also Referees brauchen wir gar nicht ansprechen. Letzte Woche, da der Hit gegen Wagner, habt ihr bestimmt auch schon besprochen, da war ich ja nicht dabei, der dann, wo soll er hin? Und dann wird da auch die Flagge geschmissen, jetzt wird sie gegen Robinson da geschmissen, wo der Ball gerade weg ist und er ja schon irgendwie, man sieht ja schon, dass er irgendwie versucht, es nicht mit vollem Körpergewicht zu machen und einfach unverständlich.
Keine Ahnung, was er da hätte anders machen sollen. Aber insgesamt finde ich auch so vom Körperbau her wirkt er einfach auch echt sehr, sehr fähig. Also wenn man einfach mal so einen Eye-Test draufhält, finde ich schon, dass er zumindest optisch das Potenzial hat, da ordentlich Randale zu machen in der Defensive Line und auch über außen. Also hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen was kommt. Vor allen Dingen, weil Daryl Taylor ja irgendwie gar nicht, von dem hört man ja auch relativ wenig in letzter Zeit. Unser Zweitrunden-Pick, also wenn der diese Saison gar nicht mehr rankommt, dann kann Robinson hoffentlich so ein bisschen die Enttäuschung da abfangen.
Also mit die größte Stärke von Robinson war halt dieser explosive Antritt. Und das ist vielleicht auch diesen Speed, den wir auch in der Defense-Line so ein bisschen vermissen, dadurch, dass zum Beispiel auch ein Spieler wie Daryl Taylor fehlt. Griffin ja nicht so richtig den nächsten Schritt macht als Speed-Rusher, das muss man ja auch mal leider sagen. Vielleicht ist da Robinson so ein bisschen Speed, den wir da mit aufnehmen können, auf jeden Fall.
Man muss übrigens sehen, dass nächste Woche dann gegen die Bills Rasheem Green und wahrscheinlich auch Carlos Dunlap ins Line-Up dazustoßen. Also dahingehend haben wir dann nächste Woche auch wieder eine verstärkte Defensive-Line mit Benson Majova vielleicht noch. Dann eigentlich eine relativ gute Rotation.
Vielleicht noch ein kurzes Update zu Snack Harrison. Der hat tatsächlich bei Instagram so ein bisschen über die ganze Spekulation gelacht, warum er denn noch nicht aktiviert worden wäre. Da gab es wohl auch schon irgendwelche Vermutungen. Ich habe es gar nicht genau gelesen, aber irgendwelche Leute meinten wohl auch, ja, Mensch, doch zu schlecht oder verletzt oder was auch immer. Und er meinte nur so, ja, Leute, ich war mir wohl bewusst, in was für eine Situation ich hier komme. Die Seahawks, ich glaube, er hatte gesagt, die Seahawks sind gut aufgestellt auf der Position. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, sehe ich jetzt nicht so, aber gut. Jedenfalls hat er zumindest nicht damit gerechnet, direkt, ja, direkt in den aktiven Kader berufen zu werden.
Da würde ich sogar ein bisschen sogar reingrätschen, Max, weil ich sehe die Seahawks in der Laufverteidigung dieses Jahr eigentlich gut aufgestellt. Vielleicht nicht auf Pass Rushing, Free Tech, Defensive Tackle, wenn es um Sex geht oder sowas. Aber in der Laufverteidigung machen Puna Ford und Brian Monet jetzt, die ja auch da bei den Early Downs gespielt haben, einen richtig guten Job. Und nach DVOA ist die Seahawks Defensive in der Laufverteidigung jetzt eine Top 10 Unit. Also,
ja, ich fand das Spiel gegen die Vikings ein bisschen schwierig. Ah. Also davor war ich total bei dir und dann kam aber dieses Spiel und da hat man weder Devin Cook noch Alexander Mattison auch nur irgendwie stoppen können. Und das fand ich schon ein bisschen überraschend, weil vorher war ich genau bei dir und dachte auch so, ja Mensch, Laufverteidigung klappt ja super. Aber das Spiel hat mir dann so ein bisschen, finde ich, hat den Defender so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Und danach kam jetzt auch nicht mehr so die absoluten Elite-Rusher. Von daher ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also gegen die 49ers sah es auf jeden Fall wieder gut aus. Aber ja.
Ja, weil du das gerade angesprochen hast, ne? Also ich habe das gerade auch nochmal auf Twitter gesehen, dass die 49ers in den letzten drei Spielen 197, 122 und 131 Rushing Yards hatten. Gegen die Seahawks hatten sie 52. Also das spricht schon für die Laufverteidigung der Seahawks, würde ich sagen. Klar, vielleicht war das gegen die Vikings auch immer ein bisschen so ein schwächeres Spiel der Laufverteidigung. Aber insgesamt ist es so der bessere Teil der Defense, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt leider auch nicht schwierig. Bei den Niners muss man halt sagen, gut, wenn man früh auch so klar zurückliegt wie jetzt gegen Seattle, dann können selbst die 49ers nicht so viel laufen. Dann wird natürlich auch selbst mit Garoppolo mehr gepasst. Aber ja, insgesamt stimmt schon. Also es ist ein stärkerer Mannschaftsteil, besser als der Pass Rush definitiv. Aber da habe ich noch keine abschließende Meinung, sagen wir mal so. Ja, haben wir noch irgendwas hier auf dem Plan? Tobi, du hast die Special Teams doch aufgeschrieben. Möchtest du Dixon noch einmal lobpreisen?
Ja, ganz kurz, nur ich mag ihn ja. Er spielt jetzt auch wieder viel mehr wie in seiner Rookie-Saison. Er hat also auch so ein schwächeres zweites Jahr. Gefällt mir total gut. Ja, und die Hands-Teams waren sehr zuverlässig. Nicht, dass wir da noch einen Onside-Kick verlieren. Auch wieder Falcons-Spiel Woche 1, wo wir da total unnötig irgendwie gar nicht richtig zum Ball gehen oder sowas. Das hat man jetzt auch gut gelöst. Nicht, dass am Ende doch noch zum Herzschlag-Finale kam. Da bin ich ganz froh drum. Also sonst waren die Special-Teams irgendwie, die sind dieses Jahr sowieso ziemlich gut. Jason Myers gut, er hat einen extra Punkt dann doch mal verkickt, die Lusche. Aber ansonsten war es in Ordnung.
Immer diese hohen Ansprüche hier, ne?
Ja, muss sein. Man wächst mit seinen Ansprüchen.
Ja, Kicker, Pro Bowl Kicker muss Mr. Automatic sein und dann extra Punkte zu verbaseln. Nee, Jason Myers so nicht.
Ja.
Ich habe noch was, Max. Ich würde ja noch ganz kurz über DJ Reed reden, weil das einfach auch eine wichtige Geschichte ist, dass wir den von den Niners quasi weggesneakt haben. Also es war ja so, dass DJ Reed, glaube ich, von den Niners verletzungsbedingt entlassen wurde und dachten, sie könnten ihn wieder aufs Practice Squad oder so bekommen. Und die Seahawks haben da natürlich dazwischen gegrätscht und ihn verpflichtet und eben darauf spekuliert, dass er eben noch fit wird, wovon die von den Niners, glaube ich, nicht ausgegangen sind, weshalb sie ihn ja auch entlassen hatten. Und jetzt hat er in seinem ersten Spiel aus meiner Sicht eigentlich als Ersatz für Ugo Almadi als Nickel-Cornerback ein richtig gutes Spiel gemacht und gleich mal im ersten Viertel dann Garoppolo intercepted. Dazu hat er auch ein paar Pressures gehabt. Als Blitzer war er sehr stark. Ich glaube, insgesamt ist es auch ein sehr vielseitiger Spieler und hat mir auch sehr gut gefallen. Also insgesamt, glaube ich, noch 2 Pass-Breakups und insgesamt 6 Tackles. Was gibt's Besseres, als sich so gegen dein Ex-Team, das sich wegen der Verletzung entlassen hat, zu revanchieren.
Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Haben wir sonst noch irgendwas zu meckern? Tobi, möchtest du noch irgendwelche negativen Aspekte anbringen?
Ja, die Defense haben wir schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie über 3 Viertel sehr stark war. Im 4. Viertel dann 3 Touchdowns sich von Backup-Quarterback Nick Mullens einschenken lässt und die von Janis da irgendwie wieder rankommen lässt, deswegen sprach ich ja auch von den 2 Onside-Kicks, weil die von Janis da echt doch theoretisch die Chance hätten, wenn sie die recovered hätten, da doch noch ranzuziehen. Also habe ich irgendwie nicht verstanden, warum man irgendwie so ein bisschen, also ich glaube, man ist wieder ein bisschen in den Verwaltungsmodus gegangen, der eigentlich überhaupt nicht nötig war, weil das, was gemacht wurde, hat ja funktioniert. Und dass jetzt dann mit Nick Mullins dann der Backup-Quarterback draufkommt und auf einmal ist die ganze Offense sehr viel besser, das sehe ich halt auch irgendwie nicht so. Also da würde ich mir einfach wünschen, dass die Leistung konstant über vier Viertel konserviert und gespielt wird und dann habe ich da auch noch weniger zu meckern.
Ja. Kann ich noch mal kurz in die Offense rüber wechseln, wegen was Negatives vielleicht? Also ich frage mich manchmal, wofür wir 10 Millionen Dollar an Greg Olsen und Jacob Hollister zahlen, also die beiden Tight Ends. Also zum Beispiel jetzt Olsen, habe ich mir gestern wieder gedacht, sah bei mehreren Plays wieder komplett lost aus, wird auch sehr, sehr wenig eingesetzt und ich frage mich immer wieder, warum wir nicht mehr von Will Disley sehen.
Und Olsen hat den zweiten Onside-Kick recovered.
Ja. Genau, und dafür zahle ich dann 7 Millionen im Jahr. Nee, aber ja, was ich mir dann auch anschließend überlegt habe, ist Olsen nicht ein potenzielles Gimmick in Sachen Trades, weil man dadurch natürlich auch Geld einsparen könnte, wenn man sich einen anderen D-Liner holt.
Für mich ist da Hollister die viel wahrscheinlichere Option.
Ja, man könnte halt mit Olsen mehr einsparen.
Ja, ja gut, aber...
Aber Olsen will für die Kohle keiner haben, das ist das Problem, glaube ich.
Ja, wirklich, ja.
Also die Verpflichtung habe ich ja von vornherein nicht verstanden. Ich fand es auch viel zu teuer und fand es auch schade, dass Disley dann eben ein Veteran vor die Nase gesetzt wurde, der seine Entwicklung jetzt zumindest für dieses Jahr ein bisschen beschränkt. Klar, man wusste nicht genau, wie schnell kommt er aus der Verletzung zurück. Aber ja, auf jeden Fall, gut, eigentlich interessiert es mich nur aus Fantasy-Gründen, weil ich Disley gerne aufgestellt oder gedraftet hätte. Aber ich fand es ja auch finanziell gesehen ja absolut nicht schlau. Und wenn man jetzt einen Abnehmer für ihn bekommt und ihn dann wegtraden würde, hätte ich da absolut nichts gegen, auch wenn ich ihn persönlich mag. Aber ja, wie gesagt, das war für mich kein guter Deal. Aber naja, jetzt haben wir ihn an der Backe und können ihn zumindest mal eine Saison ein bisschen ausquetschen noch und gucken, was wir noch aus ihm rausbekommen. Am Ende fängt er dann in den entscheidenden Touchdown und wir sind alle zufrieden.
Ja, ich möchte jetzt ja nicht den Apologeten spielen des Front Offices, aber ich kann die Herangehensweise, dass man halt dann nochmal eine solide Option geholt hat. Ich meine, für den Preis und den Vertrag, den Olsen bekommen hat, da kann man gerne drüber streiten. Aber Disley hat ja halt nun mal zwei Saisons in der NFL, die mit einer Saison beendenden Verletzung geendet haben oder sind. Und dass man da vielleicht, man hat ja auch vor allem zu Beginn der Saison meiner Meinung nach sehr gesehen, dass man Disney da ganz langsam und behutsam wieder ranführen wollte. Und aus diesen Gründen kann ich halt verstehen, dass man da nochmal einen Tight End geholt hat, weil ich meine, Luke Wilson kann nicht die Lösung sein. Corby Parkinson war damals, glaube ich, noch gar nicht gedraftet, aber hat sich halt auch noch verletzt. Und Jacob Hollister ist halt einfach ein Wide Receiver Plus, der kann vielleicht mal eine Hand auflegen beim Blocken, aber das war's dann auch. Von daher kann ich schon verstehen, dass man mit Olsen da so ein Gesamtpaket geholt hat über den Preis. Ja, das ist natürlich viel zu viel.
Also ich denke, man kann jetzt schon zumindest ziemlich sicher sagen, dass einer der Tight Ends, der jetzt gerade eben auf dem 53er ist, nächste Woche nicht mehr drauf sein wird. Und ich tippe jetzt mal ganz stark auf Jacob Hollister.
Ich habe eine geile Idee. Greg Olsen plus Viertrunden-Pick nach Washington und dafür kriegen wir Kerrigan. Weil Olsens wieder vereint mit Ron Rivera und Washington mit Logan Thomas sehr dünn besetzt, nur ein vernünftiger Tight End. Also das könnte ich mir zumindest vorstellen, auch wenn Washington jetzt nicht unbedingt einen Tight End braucht, aber zumindest auf emotionaler Ebene wäre das eine schöne Geschichte. Und würde ich Rivera auch zutrauen, der ja auch für Kyle Allen getradet hat, seinen ehemaligen Backup aus Carolina. Also wer weiß, das ist jetzt so mein Hot Take, meine Prognose. So wird der Trade aussehen.
Ja, wenn man so ein bisschen Twitter verfolgt, dann gibt es ja so ein bisschen Buzz um Jacob Hollister, der immer wieder mal als Trade-Target genannt wird. Deswegen glaube ich eher, dass Hollister dann weggeht, aber der vierte Runde-Pick plus Ryan Kerrigan dann zurück, das wäre halt dann auch das, nur ich würde einen Spieler austauschen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man für ein 30-plus-Jahre Tight End jetzt noch tradet.
Nee, andersrum. Also die Seahawks geben noch einen.
Genau. Ja, also Hollister plus vierte Runde-Pick und dann kriegen wir dafür Ryan Kerrigan.
Ja. Okay, ich hau jetzt auch nochmal irgendeinen Bold-Take Trade-Wunsch raus uns oder Voraussagung und sag, wir holen uns Brandon Graham von den Eagles.
Für?
Schwierig. 6-Runden-Pick vielleicht? Die Eagles haben halt wirklich Probleme im Salary Cap nächstes Jahr.
Stimmt, die sind 80 Millionen in den Pieten oder so, ne? Das sieht richtig krass aus, habe ich auch schon gesehen. Ja. Dann habt ihr noch ein Fazit zum Spiel oder allgemein zur jetzigen Situation der Seahawks? Nochmal irgendwas Abschließendes zu sagen oder wollen wir Schluss machen?
Ja, ich würde sagen, die Seahawks sind back on track und die MVP-Kampagne von Russell Wilson auch.
Nee, abschließend eigentlich nur, ich finde, war nochmal eine Leistungssteigerung in allen Teilen und ich habe gar nicht viel zu meckern. Man merkt ja auch schon, dass wir so ein bisschen abschweifen bei den negativen Aspekten. Ich glaube, das ist alles ein Produkt von einer überzeugenden Vorstellung. Ganz kurz nochmal die Hands-Teams gelohnt, Greg Olsen gelobt. Und man sollte vielleicht mal bei Green Bay fragen, was man für ein gutes Hands-Team da vielleicht ausgeben würde. Und das waren dann auch, glaube ich, fast meine letzten Worte für heute.
Ja, perfekt. Dann, genau, wir hören uns diese Woche einmal noch wieder. Preview Buffalo Bills. Genau, das ist das Spiel nächste Woche, 19 Uhr am Sonntag. Also da endlich mal ein frühes Spiel, auch mal wieder ganz schön. Und genau, das bekommt ihr dann wahrscheinlich Freitag auf die Ohren. Bis dahin, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns wie gewohnt mit einem Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.